Bevor wir beten und dann die restlichen Strophen des Liedes singen, lese ich uns Matthäus 4, Vers 12 bis 17. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulun und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulun und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast zum Heil und zur Rettung aus Liebe. Und wir danken dir für deine Herzensbewegung zum Verlorenen, zum Sünder, zum Heil und zum Retten. Und wir danken dir, dass in Christus Sündenvergebung ist, dass jeder Mensch Zugang hat zu dir durch deine Gnade, kompatibel werden darf mit der Welt des Lichtes, aus der du kommst, in der du lebst, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass wir nun auch heute Vormittag Gemeinschaft haben dürfen unter deinem Wort. Danken dir für unsere Geschwister Schäfbuch. Danken dir, dass du Winrich leitest und lenkst durch deinen Geist, um dein Wort zu sagen, um Herzen von dir zu bewegen. Und wir wollen deinen Namen heiligen, wir wollen dich ehren und wir wollen dich loben. Danken dir auch noch einmal für dein Volk Israel. Und du weißt auch um die in unserer Mitte, die Not haben, die angefochten sind, Schmerzen haben, Ängste, Sorgen. Herr Jesus, wir leiden mit dieser Welt, und doch dürfen wir wissen, wohin mit unseren Sorgen, wohin mit unseren Nöten, unseren Lasten. Denn du sprichst, dass wir alles bei dir abgeben dürfen. All eure Sorge werfet auf mich, sprichst du, denn ich sorge für euch. Und so dürfen wir im Gottesfrieden diese Stunde erleben, dürfen hören, was du uns zu sagen hast, preisen und loben dich. Amen.
In diesen Weihnachtstagen, da wird uns der Stall von Bethlehem wieder ganz arg lieb. Ich genieße es aber trotzdem, dass wir auf der Lahöhe keinen Stall haben, auch wenn Ochs und Eslein und der Duft des Stalles fehlen. Wir genießen auch das Schöne. Das Entscheidende der Weihnachtsgeschichte liegt ja irgendwo anders und wird meist übersehen. Wenn das in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird, wie das Kind geboren ist und in der Krippe liegt, zum Glück hört die Geschichte des Evangeliums da nicht auf, sondern da zerreißt der Himmel und die Engel rufen aus der unsichtbaren Welt, ist auf einmal das auseinandergerissen, was wir ja in unserem Leben nicht haben. Wir sehen immer nur diese vergehende irdische Welt mit ihren Ärgernissen und Problemen und Nöten. Und dann rufen die herrliche Botschaft: Euch ist der Heiland geboren. Ich muss sagen, ich leide immer drunter, wenn in den christlichen Versammlungen so viel bloß vom Kindlein geredet wird. Wir Männer halten ja nicht so viel von Babys wie die treuen Mütter, die so lieb pflegen. Sondern das ist mir so groß. Christus, der Herr, der lang geweissagte Messias-König, viel mehr noch als der König David. Der Christus, der die Welt geschaffen hat, die Planeten, in ihm ist alles begründet. Dieser Jesus ist geboren in unserer Welt und will einkehren dort. Christus, der Herr. Der Herr, das ist 6000 Mal im Alten Testament das Wort, das da drin steht, für den lebendigen Gott, der Herr, der ist da in Jesus, in dieser Welt. Das ist Weihnachtsevangelium. Und Sie müssen immer, wenn Sie mit anderen Menschen diesen Weihnachtstagen drüber reden, das ihnen sagen. Sie treffen ja viele Kranke, Sie treffen Schwermütige, Sie treffen Glaubenslose, Sie kommen mit Menschen zusammen, die nur an sich selber glauben, die sich für Götter halten, Menschengötter. Und dann sagen Sie, aber der Heiland ist da. Das ist das Größte in Ihrem Leben. Bis zu den letzten Atemzügen Ihres Lebens, der Heiland ist da, die Nacht ist vergangen, die Nacht der Blindheit und des Unwissens. Das ist ganz wunderbar, das wird erst enthüllt, als Jesus in Galiläa auftrat. Darum habe ich diesen Abschnitt gewählt. Und das hat ja seinen Grund in dieser herrlichen Adventsverheißung aus Jesaja 8, Vers 23 bis 9, 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. War die lange Erwartung damals in einer ganz unglückseligen Katastrophe, als das Nordreich Israels unterging. Samaria blieb ja nur noch Juda übrig, Jerusalem, und die oben waren abgetrennt und zum Assyrischen Reich geschlagen. Und die Juden in Jerusalem sagten abschätzend, das ist der Heiden Galiläa. Was soll denn aus dem Galiläa noch kommen, hat der Nathanael noch gefragt. Das Heiden Galiläa, das ist doch unbedeutend für die Heilsgeschichte Gottes. Und da fängt Jesus mit seinem Wirken an. Und da zeigt er, dass er der Herr ist. Jetzt sind wir immer natürlich wunderfitzige Leute. Wir wollen immer spektakuläre Zeichen von Jesus sehen. Es bewegt uns ja auch. Das tut ja Jesus, große Wunder. Aber das allergrößte Wunder ist, dass er Menschen bekehrt. Menschen, die in der Finsternis leben, was in ihrem Leben geschehen ist, dass er die Augen aufgetan hat. Man müsste jetzt einmal das erzählen lassen, warum in ihrem Leben das geschehen ist. Viele kommen ja aus gottlosen Familien und sagen, meine Eltern, die haben gar nichts gewollt und die waren bekennende Atheisten. Wir haben Leute, die Geschwister haben, die nichts wissen wollen von Jesus und seiner Freude. Warum hat er ihnen denn die Augen aufgetan? Herrlich, wenn sie den Heiland erkennen können. Wissen Sie, dass das ein unbegreifliches Wunder ist? Und Jesus hat das Entscheidende herausgestellt, tut Buße. Schön gestern hat Rainer Wörz darauf hingewiesen, in der Bibelstunde. Dieses Wort, schon im Alten Testament, ist ja immer bei uns ganz missverständlich mit der Buße, seitdem die Politessen diese Bußgeldbescheide unter den Scheibenwischer kleben, ist ja Buße ein ganz komisches Wort für uns. Das heißt nichts anderes im biblischen Urtext als bekehrt euch. Wir brauchen eine Bekehrung, eine gründliche Bekehrung. Und das brauchen unsere Augen, weil wir nur die sichtbaren Dinge sehen können. Das ist ganz schlimm. Wir sehen mit unseren sichtbaren Dingen, mit Augen nur diese sichtbaren Dinge. Und das ist alles schwer, was wir in dieser Welt sehen. Furchtbares, was da politisch gerade abläuft. Was da in der Wirtschaft abläuft, was da an Krankheiten abläuft, was geseufzt und gelitten wird in dieser Welt. Einer der Minister hat sogar jetzt uns als Gruß in die Weihnachtszeit hineingegeben, wir müssen wieder kriegstüchtig werden, von wegen. Wir brauchen eine Umkehr, eine totale Umkehr. Nun wissen das auch heute die Herrschenden in dieser Welt auch seit die Reden dauern, wir brauchen eine Umkehr, wir müssen neu denken, wir brauchen eine Zeitenwende. Aber das betrifft der Verbrauch an Plastik oder welches Auto wir fahren, ob wir E-Auto fahren oder wie wir sozial das machen oder mit dem Umweltschutz. Leider hat das auch in vielen Gemeinden die Verkündigung verdrängt. Ich bin immer wieder traurig, wenn auch in gläubigen Kreisen gesagt wird, doch, wir müssen die Umwelt beachten. Natürlich beachten wir die Umwelt. Keiner von Ihnen will eine Ameise töten. Natürlich, wir töten auch kein Insekt. Ich tue es immer im Schächtelchen am Fenster raus und lasse wieder frei fliegen. Aber die größte Not unserer Welt ist, dass wir vor Gott verlorene Leute sind. Wir leben mitten in einem verderbten Geschlecht, hat Jesus gesagt. Die Menschheit ist abgewichen von Gott. Wir haben ein böses Herz allesamt. Nein, wir sind doch so lieb. Nein, im Grund unseres Herzens ist die Not da. Und ich erinnere immer gerne an den Heidelberger Katechismus. Der hat ja so eindrücklich gesagt, wir sind von Natur aus geneigt, Gott und unsere Nächsten zu hassen. Das ist das Problem. Und diese große Not regiert in der Welt. Und wir brauchen eine Umkehr zu Gott hin, eine Bekehrung. Nun ist das bei den Christen merkwürdig, dass sie sich genieren, von Bekehrung zu reden. Sie sagen, das ist doch so schwierig und doch, so fing ja die Christenheit an in der Pfingstgeschichte. Lasst euch erretten aus diesem verderbten Geschlecht, hat der Petrus gesagt, Apostelgeschichte 2. Du musst das Rettungsseil ergreifen, sonst bist du verloren. Bin ja froh, dass auch in den Liedern das noch drin steht. Ohne dich sind wir verloren. Welt ging verloren. Wir sind verloren, nutzlos für Gott. Ganz schrecklich. Über dieser schönen Welt mit all den herrlichen Dingen steht das eine verlorene Welt, die unter. Natürlich geht die unter. Die Welt geht unter. Die können wir nicht erhalten. Das ist ein Wahn, wenn heute Menschen meinen, sie könnten auch das Klima aufhalten. Das Klima schenkt Gott, natürlich. Und auch wenn das weitergeht, dass der Herr ist da, aber dass wir in einem verderbten Geschlecht leben, das ist so eine, was ist denn das Haupthindernis, was eine Bekehrung hindert? Nun kennen Sie ja viele Leute, mit denen Sie da auch schon gesprochen haben. Aber die Bibel sagt das, dass wir mit unseren Augen unser Elend nicht erkennen. Wir sagen immer, ich bin doch so lieb, ich habe doch jetzt gerade in Weihnachtstagen eine Spende gegeben für irgendwas, Ärzte ohne Grenzen oder für irgendeine Kinder und habe doch irgendwo so lieb und meinen Enkelkindern so nette Pakete gepackt und alles so nett gemacht. Nein, Jesus sagt, du brauchst eine totale Umkehr, eine totale Bekehrung. Und das ist eine Sinnesänderung. Und das ist so wunderbar, sobald Jesus angefangen hat. Das erste war ja die Begegnung mit Satan, im Berg der Versuchung. Es gibt einen Teufel. Gucken Sie nur in die Welt hinein. Der sagt, alles gehört mir, alles horcht auf mein Kommando. Und Jesus leitet es ihm wieder. Und dann kommt das Nächste. Er verkündet in Galiläa, in der Heiden Galiläa, das Herrliche, dass jedem Menschen diese Bekehrung offen steht, dass er umkehren kann, ist eigentlich toll. Egal, wie tief wir gefallen sind, es gibt überhaupt keinen Menschen, und wenn es der schlimmste gefallene Verbrecher ist, steht ihm dieses offen. Der Heiland will das für jeden da sein und für jeden dieses große Heil geben. Das ist eine Not. Wissen Sie, wer am meisten diesem Ruf der Bekehrung Widerstand geleistet hat im Evangelium im Neuen Testament? Es waren die Frommen, die Bibelleser. Das sind wir ja. Die haben gedacht, das kriegen wir doch hin. Wir können das schon machen. Wir können gottgefällig leben. Man muss ein bisschen mehr fasten. Man muss sich ein bisschen mehr anstrengen. Man muss bloß mehr wollen. Die große Not ist bis heute in den christlichen Kreisen, dass wir alle meinen, das wird schon werden, wir schaffen das. Wir kriegen das hin, wir müssen das bloß wollen. Und da sagt das Jesus, ihr könnt das nicht. Es war sein großer Widerstand gegen diese frommen Schriftgelehrten und Pharisäer damals, die meinen, wir machen das mit unserer Gebotserfüllung, wir leben doch so anders als die Gottlosen. Nein, du kannst das nicht. Das steht schon im Alten Testament. Ein Leopard kann doch sein Fell nicht tauschen. Und wenn einer als Schwarzer geboren ist, kann er doch nicht plötzlich sagen, ab morgen bin ich weiß. Wie sollt ihr euch ändern können, die ihr in der Sünde geboren seid, euer Leben in der Sünde führt? Bekehrung ist gar nicht möglich. Du kannst das gar nicht machen, auch mit der größten Willensanstrengung. Wie geht das denn? Dann ist ein ganz großes Wunder des Heilands. Ganz großes Wunder des Heilands, dass er dir die Augen öffnet für sein Heil. Und das ist jetzt in den Weihnachtstagen ganz arg wichtig. Wir verfügen gar nicht darüber, aber der Heiland will das tun, er will uns die Augen öffnen. Und das ist so schön, dass wir das auch immer wieder kennen, ja aus der Bibel. Wer macht denn das, die Augen öffnen? Das ist ein Wunder des Heiligen Geistes. So schön, dass schon in der Reformation und all die Alten, die noch die Konfirmationsartikel, die Lutheraner, die das noch gelernt haben, vom Heiligen Geist, der dich mit seinen Gaben erleuchtet, durchs Evangelium steckt er dir ein Licht auf. Und das geht immer durch die Wirkung des Wortes Gottes, weil das Wort Gottes den Heiligen Geist mit sich hat. Darum ist ein anderes Wort als das, was in der Zeitung steht und was wir plappern. Die Worte der Bibel haben die Kraft des Heiligen Geistes. Je mehr du Bibel liest, kann der Geist Gottes dich verändern. Der kann dir den Blick geben. Wie kann ich denn zu dieser Bekehrung kommen? Durchs Bibellesen, durchs Hören aufs Wort. Und dann kann ich diesen Blick geschenkt bekommen. Ich brauche die Erleuchtung meines Geistes, dass der Heilige Geist mir ein Licht aufsteckt. Ich bin blind für die Welt Gottes. Ich bin so gefallen in diese tiefe, vergehende Welt. Und mein Herz ist so an das Böse gewöhnt. Auch das ist in der Bibel so immer wieder gesagt. Wie könnt ihr denn das tun? Die große Hoffnung im alten Bund war das. Wann kommt das denn endlich? Ich will meinen Geist in euch geben. Wieder der Heilige Geist. Ohne Heiligen Geist kann man nicht glauben. Ohne Heiligen Geist gibt es keine Bekehrung, es ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist nicht nur das verbuckte Wesen meiner Art, sondern dass der Geist Gottes mir vom Himmel her muss ein Licht mir aufgeleuchtet werden. Und darum ist so wichtig in unseren Tagen, wenn wir um eine Erneuerung der Christenheit beten und Sie in Ihren Gemeinden, aus denen Sie kommen, wir wollen doch neues Leben haben. Herr, gib doch deinen Geist, erwecke du doch uns alle wieder. Und das ist ganz wunderbar, dass Jesus das tun will, darum ist er der Heiland. Und da kommt die Erfüllung dieser großen Wahrheit. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Das wünschen wir über der jungen Generation, dass sie nicht bloß neue Formen haben in ihren Gottesdienst, sondern eine neue Wirkung des Geistes Gottes gibt, dass sie Sehende werden und den Heiland erkennen und dass sie die Erneuerung des Heiligen Geistes erleben. Und was ist denn die Erneuerung, die dann der Herr schenkt? Wenn man Buße tut, wenn man umkehrt, wenn man den Heiland erkennt, dass er in meinem Herzen wohnen machen will. Und das ist so herrlich. Ich will Ihnen ein neues Herz und einen neuen Sinn geben. Ich will mit meinem Geist die Gebote in Ihr Herz schreiben. Dass es Spaß macht, die Gebote Gottes zu hören, dass ich keinen Widerwillen mehr habe. Gibt es eigentlich was Schöneres, als die Eltern zu lieben, dem anderen nichts Böses zu tun, den Feiertag zu heiligen, sich um den Nächsten zu kümmern, so alles herrlich. Da kommt das neue Wesen, die neue Geburt her. Das hat Jesus dem Nikodemus so schön erklärt. Du willst ein Lehrer in Israel sein und weißt nicht, wie das geschieht, das Neue, um das es geht an Weihnachten, um das Neue, worum geht es? Die neue Geburt, die Gott macht. Eine Geburt kann man nicht selber machen. Das muss der Geist Gottes wirken. Aber das Wort Gottes will uns zu dieser Neugeburt bringen. Jetzt habe ich immer wieder erlebt, wenn man in unseren Tagen über Evangelisation geredet hat, dass immer gesagt wurde, das ist für die Außenstehenden. Ich habe da immer gekämpft in den verantwortlichen Kreisen. Natürlich ist das für die Außenstehenden, für die Fernsten der Fernen, natürlich. Aber wir wissen, wie schwer es ist, die überhaupt mit dem Evangelium zu erreichen. Ich darf Ihnen nur sagen, ich leide darunter, dass in diesen Tagen so wenig evangelisiert wird. Und ich wünsche mir für alle unsere Predigten, auch in diesen Weihnachtstagen, das ist eigentlich eine Gelegenheit zur Evangelisation am Heiligen Abend. Dass man nicht übers Kindlein redet in der Krippe, sondern dass dieser Herrscher Herzen bekehren kann. Und das macht er auf eine ganz, ganz großartige Weise. Er ist so stark, dass keiner ihm Widerstand leisten kann. In diesen Tagen, wo wir so viel lesen über Hamas und Terroristen, wissen Sie, dass der Herr Jesus die Herzen der schlimmsten Terroristen knacken kann. Und das hat er getan, schon als er den Saulus berufen hat. Der Saulus hatte Spaß daran, Christen umzubringen, Christen zu töten. Beim Stephanus stand er dran, hatte Wohlgefallen am Tode, wie Blut gespritzt ist. Das haben nur Islamisten. Und dann hat Herr Jesus ist ihm erschienen und das Licht, das war nur eine äußere Erscheinung, das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, was im Herzen geschehen ist, als er Christus den Heiland erkannt hat. Und darum geht es in diesen Tagen nicht, ob wir neue Lieder haben, neue Formen, neue Stile haben, sondern ob Menschen den Heiland Jesus entdecken. Und das können wir gar nicht machen. Wir könnten alles probieren. Sie wissen, das kann man mit allen Tricks machen. Aber Jesus muss das tun und er will das tun. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören und die Bastionen auch der Herzen, die sich gegen Jesus und seinen Anspruch sperren. Er ist der Herr. Er hat uns geschaffen, er kennt uns durch und durch. Und das ist so wichtig, dass ich das entdecke. Er kommt als der Herr Christus, der Herr, der will König im Leben von Menschen sein. Ganz wunderbar, diese Bekehrung der Herzen. Jetzt dieses Lied von Allendorf. Kirchenmusiker haben immer die Melodie nicht so geliebt. Die sagen, die haben oft diese viel schweren reformatorischen Melodien mit den Halbtönen geliebt. Allendorf war in Köthen. Und jetzt klingelt schon bei ein paar. In Köthen war der Johann Sebastian Bach. Da waren große Musikfestivals und er war dort Prediger, einer der Hofprediger, das ist Sachsen-Anhalt, in dem schönen Barockleben Rokoko. Und da waren diese Melodien da. Und ich finde das wunderbar im Dreivierteltakt, diese Lieder, die große Freude gedichtet. Und das war dem lieben Allendorf so wichtig. Ein ganz schlichter, demütiger Christ, aber wie er das besungen hat. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, auch ihre Enkel, die heute noch spotten und lachen. Für ihn gibt's gar keinen Widerstand. Das Kind in der Krippe, und das sagen die Engel auf dem Hirtenfeld, das ist der Beherrscher, der Herzen bekehren will, das ist seine erste Aufgabe, sein erster Einsatz. In Galiläa war, tut Buße, Umkehr, eine Umkehr. Zu Gott hin musst du dich ausstrecken. Und du musst einmal erkennen, deine tiefe Verderbtheit deines Lebens. Tatsächlich ist das die erste Wirkung des Heiligen Geistes, dass man die Not seines Verlorenseins erkennt. Denn ohne dich bin ich, komm, oh mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. Mit allem Können, mit all meinem Wissen, mit all meinem Wirken, mit all meiner Schönheit, mit all dem, was ich geschehen, ich bin ein verlorener Mensch in Zeit und Ewigkeit, wenn du nicht kommst in mein Leben, lieber Heiland, ich brauche dich. Und das ist so schlimm, wir sind tot durch Übertretungen und Sünden, sagt der Paulus. Auch durch das dauernde Beharren, wir kennen, wie tief diese Lust in unserem Fleisch drinsteckt, in unserer ganzen Art, in unserem ganzen Wesen. Ich leide darunter, dass heute so wenig von der Not der Sünde gesprochen wird. Dass wir meinen, wir können die Sünde in der Welt abschaffen. Da gibt es eine neue Methode bei den Missionen. Wir wollen transformieren, auch dort. Wir transformieren das, wir schaffen die Rotlichtviertels ab. Was könnt ihr, du kannst ja nicht in deinem eigenen Leben die Sünde besiegen. Prüf's doch mal bei dir, wie der Geiz in dir drinsteckt, der Neid und wie das böse Reden in deiner Zunge drinsteckt. Das kann man erst durchs Bibellesen merken und der Geist Gottes muss dir's aufstecken. Es geht immer durchs Erkennen seiner Verlorenheit hindurch, das müssen wir wissen. Und deswegen brauchen wir das auch in der Verkündigung immer wieder, das, was in der Bibel so tief drinsteckt, dass selbst ein König David gelitten hat unter der Sünde seines Lebens. Die großen Bußpsalmen der Bibel, die wir wieder beten. Und deshalb noch einmal bei der Evangelisation. Ich bin bei jeder Evangelisation und war sie noch so kümmerlich, gesegnet nach Hause gegangen. Es war so viel, was ich neu ordnen durfte. Und wenn ihr von der Lahe heimkommt, könnt ihr sagen, ich möchte ganz anders in dieses neue Jahr. Mit Jesus sind nicht mit eigener Kraft, nicht meine Vorsätze sind es. Sondern Jesus muss mich als König und Herr bestimmen. Er muss mein Leben erfüllen, meine Gedanken, mein Reden. Er muss diese neue Geburt auch in mir vollenden. Sehr schwer, dass wir das immer bloß bruchstückhaft können. War schön, dass gestern Abend, wir haben es noch gehört, wir waren da angekommen, von Rainer Wörz, wie er das gesagt hat, von Martin Luther, dass unser ganzes Leben eine einzige Buße ist. Das war die erste These bei seiner Reformation. Die Erneuerung der verweltlichten Kirche fängt doch damit an, dass ich ganz neu Jesus mein Leben gebe. Und sage, Herr, du musst in meinem Leben sein. Das ist so wichtig, dass du in meinem Leben regierst. Aber jetzt müssen wir doch davon reden, Bekehrung ist nicht nur nötig, die ist das Allerdringendste. Ohne Bekehrung bin ich verloren. Das ist ganz schlimm. Wenn man das nicht erkennt, da haben die Leute überhaupt noch nie die Bibel studiert. Bekehrung ist der erste Schritt, das ist der Lebensnerv eines Christen. Und das müssen sie wissen für ihr Leben und auch fürs Weitersagen, dass sie sagen, nur eins ist Not, ihrem Enkelsohn, ist doch egal, wie zerrissen seine Hosen sind oder wie er sie frisiert oder was er anzieht für ein Hemd, sondern du brauchst Jesus und der bringt dir erst die Lebensfreude. Wissen Sie das? Es gibt keine Lebensfreude ohne Jesus. An der Sünde werden wir nie Freude haben, die uns befriedigen wird. Das haben sie bitter erlebt in ihrem Leben. Und deshalb müssen wir das weitergeben. Er kennt dich durch und durch, ist der Fachmann. Und der macht dein Leben neu. Und jetzt kommt der andere Punkt. Nicht nur nötig, es ist möglich. Ja, wie geht denn das? Möglich. Dann sagt, ich habe es doch auch schon probiert, liebe Oma, dass ich mein Leben ändern will. Wer hat es noch nicht probiert? Wir haben es tausend und aber tausendmal probiert in der eigenen Kraft. Das geht nicht in der eigenen Kraft. Sondern das kann bloß Jesus, der Heiland, tun, der in mein Herz einkehrt. Das ist die große Weihnachtsfreude, die dort verkündet wird. Und das ist eigentlich der Clou der Weihnachtsgeschichte, dass das verkündet wird. Dieses Kindlein, geht gar nicht um das Äußere, was man sieht. Dieser Jesus-Name, das ist der Name über allen Annahmen dieser Welt. Über alles, was es sonst gibt an Ideologien und was man meint, wie man die Welt erneuern kann. Und wenn es einmal... Selbst wenn keiner mehr Auto fährt und alle bloß noch mit dem Schubkarren und mit dem Fahrrad rumlaufen, es wird keine neue Welt sein. Sonst wird eine neue Welt erst sein, dort, wenn Jesus wiederkommt und er in unserem Leben regieren kann. So herrlich, dass er der Heiland kommt. Das hat Jesus mit dem Nikodemus gesprochen, sagt, du weißt das nicht, dass das möglich ist. Und wie ist das möglich? Durch eine Neugeburt. Ja, wie kann man denn neu geboren werden? Der Geist Gottes will das machen und schon im Alten Testament heißt, bekehre du mich, Herr, so werde ich bekehrt. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Du kannst nur dieses Wunder verbringen. Aber dass ich mich ausstrecke und im Glauben sage, Jesus, du musst mein Heiland sein. Wir können nur das immer wieder sagen und brauchen diese Erneuerung ein Leben lang bis zur letzten Stunde unseres Lebens. Uns wird uns auf dem Toten, auf dem Sterbebett noch, wird uns das bewegen. In der letzten Wegstrecke auch das viele unseres Lebens, was wir versäumt haben. Und der Heiland deckt zu mit seiner Vergebung und sagt, vergeben in des Meerestiefe, versenkt. Ich habe das unter meine Füße getreten, sagt der Heiland in Micha 7. Nein, das ist weg, du brauchst nicht mehr da schauen, aber ich mache das Neue in dir. Er ist gekommen, um diese Finsternis in uns zu zerstören, diese ganze finstere Not der Vergangenheit. Aber das Herrliche ist, dass er leben will. Und da redet Jesus immer, wenn er von der Buße und der Umkehr gesprochen hat, von seinem Reich. Das ist heute ganz komisch, dass dieses Wort vom Reich Gottes ausgestorben ist. Es hängt auch daran, dass die Erfahrung des Dritten Reichs schon für unsere jungen Leute so wichtig war, dass das schöne Liederbuch der Reichslieder, aber wir sind doch nicht mehr Nazi. Nein, in der Bibel ist das der Hauptbegriff Reich Gottes. Lesen Sie mal die Psalmen, dass Gott herrscht, dass Gott regiert. Die herrliche Pracht seines Königtums, das sehen Sie doch in der Schöpfung. Was Gott alles gewirkt hat, an Großem in dieser Welt. Aber am schönsten in der Heilsgeschichte, wie Jesus kommt. Und Jesus als erstes, das Reich Gottes ist angebrochen mit seinem Kommen. Und dann hat er Leute aussortiert. Sagt ja, der Saulus war ja schon ein ganz besonderes Muster, den er als seinen Hauptzeugen gemacht hat. Er hat Zöllner und Sünder berufen und hat die zu Boden seines Reichs gemacht, das in ihrem Leben das gewirkt hat, diese Herrschaft von Jesus. Wir haben ja, das wissen Sie noch ein wenig, wenn Sie die Geschichte kennen, wir haben ja in unseren Väterzeiten immer von der Reichsgottesgeschichte gesprochen. Unsere Väter haben vom Reich Gottes in Württemberg gesprochen, wo ganz besonders Reich Gottes, die Lahö. Das ist ein Stück Reich Gottes. Es deckt sich nie mit einer Organisation. Wir können nicht sagen, überall wo Christen sind, ist Reich Gottes. Nein, da triumphiert oft auch der Teufel. Aber wir sehnen uns immer wieder, wenn wir Reich Gottes erleben. In der Mission und irgendwo auf einem Missionsfest, der Glaubenskonferenz, wie herrlich, wo wir ganz nah bei Jesus dran sind, das auch hören durch viele Zeugnisse, wie Menschen herausgerissen wurden aus der Macht der Finsternis. Und das kann nur Jesus, der als König und Herr einzieht. Darum ist das Lied von Allendorf so wunderbar, dass er uns gegeben hat. Da gibt es auch noch ein anderes Lied, das leider sich nicht in unseren Vorlagen findet. Einer ist König, Immanuel sieget. Gebt ihm doch eure Herzen. Das war das Jubellied von Allendorf. Sie müssen das in alten Büchern noch einmal suchen. Reich des Herrn von Garve, dass das anbricht in unseren Tagen. Nicht Menschenordnung, nicht neue Oberkirchenräte brauchen wir. Wir brauchen nicht neue Fakultäten. Wir brauchen, dass Jesus in Menschen herrscht und in diesen bösen Tagen, wo der Teufel so viel Unruhe und Böses schafft, dass Jesus in seiner Gemeinde seine Königsherrschaft macht. Das ist so überwältigend, wenn Sie das einmal in der Geschichte erleben wollen, wie das war, wenn Jesus eingezogen ist in den Herzen von Menschen. Fasziniert mich am allermeisten, da war ein englischer Offizier im Krimkrieg. Es war ein großer Krieg, den damals die Katharina von Russland gewonnen hat. Und die Engländer haben mitgekämpft gegen die Türkei. Da ging es um die Krim schon damals, die war immer umkämpft. Und damals war ein englischer Lord, war Offizier dort, war schwer krank geworden und ist heimgegangen und hat als Lebensziel gehabt, Herr Jesus, ich möchte doch einmal in Russland dein Reich ausbreiten. Er hat nicht mal Russisch gesprochen. Aber als die Weltausstellung in Paris war, hat er immer Auge aufgehabt, wo sind Russen. Und da war eine russische Fürstin, die hat gerade ihre zwei Kinder verloren, die gestorben sind. Und er hat ihr vom Heiland erzählt. Und dann sagte der, die Frau, kommen Sie doch zu uns nach Petersburg. Sie müssen das einmal bei uns, bei den Grafen dort auf den großen Konvents erzählen. Und das war dieser Lord Redstock, kleiner Mann, der zu den offenen Brüdern gehörte. Er ist nach Moskau gefahren, wie die Hindernisse oft so sind. Die Mutter ist gestorben. Er hat gesagt, dann gehe ich nicht mal zur Beerdigung. Ich muss nach Russland, ich habe einen Auftrag von Gott. Und das, was passiert in den russischen Palais an Petersburg, er stand dann bei den Festessen an der Säule gelehnt, hat so ein kleines Testament aus der Hand raus und nicht mehr. Und dann hat er gesprochen, da hat man kniend gebetet. Und da sind die ganzen Reihe von den großen, einflussreichen Leuten, die russische Kirche war ja damals ganz arg gegen eine Erweckung. Das Evangelium war ja nur kurze Zeit, 12 Jahre war nur eine Bibelgesellschaft viel früher geöffnet. Das war alles wieder verboten durch die zaristische Kirche. Und dann haben sie sich bekehrt, der Verkehrsminister, die ersten Leute am Hof, die Fürstin Lieven mit ihrem Mann. Es waren alles einflussreichste Leute. Da war die Frau Paschko, war gläubig geworden, aber sie hat immer ihren Mann gewollt. Sie war einer der reichsten Männer Russlands, hat die Kupferminen im Ural gehabt. Und dann hat sie ein Fest gemacht in ihrem eigenen Palais und dann musste ihr Mann daran teilnehmen. Und nachher ist er beim Gebet auf die Knie gegangen, hat sich bekehrt. Es war der Augenblick, wo die große Verfolgung 1870 schon anfing gegen die Christen. Genauso im Süden, wo die Stundenleute waren. Stundismus ist in Russland ein Fremdwort aus dem deutschen Stunden, das ist die Bibelstunden. Da haben die alten Siedler und dann die ukrainischen Landarbeiter eingeladen. Aber das Wort schafft Bekehrung. Wissen Sie, was die Regierung damals gemacht hat? Sie alle ausgewiesen. Nur die Fürstin Lieven durfte bleiben. Die ist ja in Korntal beerdigt. Die war mit dem Missionsbund Licht im Osten. Die Fürstin Lieven hat alles verloren. Graf Korf und wie die alle hießen, die wurden der eierischen Rom gestorben, waren reiche Leute, haben in einer Nacht alles verloren, um des Evangeliums willen. Aber das hat die Gesellschaft verändert. Und da haben die Zeitungen gewitzelt, wenn du dorthin gehst, da stinkt's in den Palais nach Kuhmist und nach Stallmist. Warum? Weil die Kutscher mit eingeladen waren. Und da haben die Reichen ihren Dünkel abgelegt und haben die Armen Kutscher mit eingeladen, um teilzunehmen an der Bibelbotschaft. Das Evangelium schafft eine neue Gesellschaft. Das ist ganz wunderbar. Wo Jesus hinkommt, wo ihr Leben erneuert wird, ändert sich alles. Da wird die ganze Familie erneuert. Das Reich Gottes, das hat Jesus gepredigt. Und wir sollten diesen Begriff nicht bloß jetzt achten wegen Reichsbürger. Und haben wir gesagt, ja, wir sind Reichsbürger des Reiches Gottes, hoffentlich. Dass Jesus in unserem Leben dran ist, das wollen wir wieder ganz laut sagen. Nichts von den irdischen Reichen, da halten wir gar nichts mehr davon. Da ist gar nichts. Wir sind treue Bürger und die Stillen im Lande, die für die Obrigkeit beten. Aber Wir wollen Jesus gehorchen. Er soll unser Leben verändern und erneuern. Das ist herrlich, dass Jesus das tun kann in unserem Leben, dass der Herr unser Leben erneuert und uns zu neuen Menschen macht. Und da wollen wir immer jeden Tag noch mehr davon haben. Deshalb können wir nie genug auch zu diesen Bibeltagen gehen, wenn wir das brauchen. Jesus, ich brauche dich noch viel mehr. Und an den Weihnachtsfesten, Herr, du musst in meinem Leben regieren und das Alte ablegen, den Schmutz und den Streit und die ärgerlichen Dinge. Wie war das im Römerreich, ein Reich mit einer schrecklichen Kultur? Das untergehende Rom, was hat das alles gehabt? Und da waren die Christen drin, Hoffnungsträger. Obwohl sie hingerichtet wurden und das Martyrium gehabt haben, das macht gar nichts aus, wie die Welt mit uns umspringt. Wir sind Leute, die die Ewigkeit vor Augen haben und die wissen, das Reich Gottes hat hier schon begonnen. Und auch wenn ich sterbe, ich bin Bürger des neuen Reichs. Ich freue mich auf den neuen Himmel und die neue Erde, wenn Jesus wiederkommt und das schaffen wird. Und dass das mit der Weihnachtsverheißung angefangen hat, wirklich, es gehört ja zu den Sprüchen an Weihnachten, dass da die Ansprachen gehalten werden. Was hat sich eigentlich durch Weihnachten verändert? Hat sich gar nichts verändert. Hören Sie das immer wieder. Jesus ist gekommen, was hat sich? Ganz viel hat sich verändert. Das Reich Gottes ist angebrochen. Wissen Sie, dass es heute keine Nation mehr in der Welt gibt, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt? Obwohl das Indianer sind und Eskimos und Nordkoreaner und überall. Und dass die ganze Macht dieser Welt, auch die Feindschaft in 60 Ländern dieser Erde, darf man nicht frei seines christlichen Glaubens leben und das frei verkünden. Und trotzdem wächst die Jesusgemeinde. Und wissen Sie, dass je mehr die Jesusgemeinde verfolgt wird, umso mehr wächst sie. Und nur dort, wo sie verfolgt wird, weil es dort ganz klar ist, um was es geht. Es geht nicht um unsere Menschenideologien und wie man die Welt erneuern will, sondern dass Jesus der einzige Erlöser ist. Das fehlt in unseren Gemeinden heute, dass wir alle erlösungsbedürftig sind. Ohne Jesus sind wir verlorene Leute, in Ewigkeit verlorene Leute. Es gibt kein anderes Heil, keinen anderen Namen unter dem Himmel als der Jesus-Name. Und dafür wollen wir eintreten, wo wir sind. Und das wollen wir sagen, dazu erinnert uns das wieder. Und wie gut, dass das Jesus am Anfang seines Wirkens gemacht hat. Und dieses Reich können auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Das kannst auch du nicht. Und das kann der Satan nicht. Und der kann dir das nicht nehmen, wenn du Jesus als deinen Herrn und Heiland hast. Und das ist so wunderbar. Ich erinnere immer so gern, wie das bei unseren alten Germanen waren, die Wodan angebetet haben und eine blutrünstige Religion haben und dann ist Jesus eingezogen. Und das ist so herrlich, wie das heute in der Missionsgeschichte passiert. Ich freue mich auch ganz besonders, wenn man das heute erlebt. Leute, die in Drogen sind, Ehe gescheitert, Hass von Jesus. Wir hatten ein Gemeindeglied, ein junger Student. Man weiß ja oft nichts Näheres und wir haben dann drüber gesprochen, was ist mit dem jungen Mann wohl los? Ist der so depressiv? Und dann haben wir später erfahren, er hat seine Freundin beim Autounfall totgefahren. Er selber war am Steuer, der Wagen hat sich überschlagen, der Wagen fiel auf sie drauf. Und da habe ich mit einer Tante von dem gesprochen, die hat mich besucht und gesagt, wenn der einmal Jesus findet, welche Befreiung? Wissen Sie, Sie haben selten einen Menschen erlebt, einen Ausbund von Fröhlichkeit und Freude. Er ist ein Missionar geworden, schon lange beim Herrn. Was er gewirkt hat, die schwierigsten Dinge in den schwierigsten Missionsgebieten, was Jesus aus deinem Leben machen kann. Er will dich erneuern mit seiner Kraft. Er will Herr, König deines Lebens sein. Du sollst ein Stück des Reiches Gottes sein. Und wie es dann in den Seligpreisungen heißt, in der Traurigkeit, in der Armut, verleumdet, verfolgt, ja, selig bist du. Das Reich Gottes ist doch da. Wo das Reich Gottes angebrochen ist, da steht das alles in Schatten. Und auch da, wo sie krank sind und die Schatten des Todes haben, wenn sie das Reich Gottes haben. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du dein Reich begonnen hast und dass das angebrochen ist heute mit deinem Kommen in die Welt. Du brauchst nicht den Prunk der Welt und die große Propaganda und all die Schau, die die Welt abzieht. Dein Evangelium hat Kraft, die härtesten Herzen zu überwinden. Herr, darum bitten wir dich, wir bringen dir ganz besonders unsere Familienmitglieder. Das ist so schwer mit der jungen Generation, dass es sie nicht bezaubern lässt von all dem Flitterglanz dieser Welt, was doch kein Leben bringt. Von all den leeren Ideologien, die doch nicht diese Welt heilen können. Du allein, der Heiland und Retter, du kannst uns herausreißen aus der Finsternis. Du bist da. Und danke, dass du zu uns kommst in unser Leben und uns erneuern willst. Vielen Dank. Und wir bitten dich für all die Predigten, die am Heiligen Abend gehalten werden. Die großen Möglichkeiten auch durch den Funk und durch das Internet. Gib doch, dass Menschen sich zu dir bekehren und dich den Heiland finden. Amen.